Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Guck mal, bei mir war so viel los heute Morgen, weil ich dann beruflich so eingespannt war, weil alles Mögliche bei diesem ersten Fußballclub Köln irgendwie auseinanderfliegt, dass ich dann irgendwie ganz viel machen musste und jetzt die Technik funktioniert nicht. Es gibt so Montagmorgen da. Braucht man die?
Nee.
Sarah?
Nee, ne? Braucht man sowieso nicht. Ich finde, das könnte immer Wochenende sein.
Sehr gute Idee.
Ja.
Aber wir haben uns gefunden, endlich, für diese Folge.
Yes.
Und es ist eine Folge, die mich sehr beschäftigt hatte, beziehungsweise nämlich die Tatsache, dass wenn du Menschen beobachtest, die mit ihrem Hund so gar nicht richtig klarkommen, unsicher sind, der Hund unsicher wird, weil du unsicher wirst und sich diese crazy Spirale immer weiter dreht und dadurch ungute Situationen passieren, so, dass man irgendwie gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, beziehungsweise wenn du so zuguckst und denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier passiert gerade was Schreckliches und du weißt nicht, was du machen sollst. Greifst du ein, hilfst du, gibst du Ratschläge oder tust du es nicht oder keine Ahnung, oder ist man selber gar schon mal in so einer Situation gewesen, dass man nicht mal wusste, was man eigentlich machen soll. Und der Hund wird immer unsicherer und es wird einfach immer irrer. Und wie kriegt man denn da dann irgendwie den Stöpsel wieder raus? Das würde ich gerne mal mit dir besprechen heute Morgen.
Total gerne. Klingt wie ein Problem, was, glaube ich, jeder mal hatte oder viele auf jeden Fall.
Es gibt ganz viele Reaktionen übrigens auch auf die letzte Folge. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie ganz kurz drauf eingehen, wenn du magst. Aber da war ja die Boogie Folge mit Rollstuhl und da gab es, glaube ich, wirklich ganz viele tolle Reaktionen. Also danke dafür auch nochmal. Ich glaube, sehr viel Verständnis auch für deine Situation. Aber ich fand es auffällig, deshalb habe ich gedacht, ich mache es nochmal zum Thema, bevor ich dich aber auch noch dem Hundemoment der Woche frage. Vielleicht war es auch dein Hundemoment der Woche, ich weiß es nicht genau.
Ja, also überwiegend haben wir ja wirklich super verständnisvolle Reaktionen bekommen. Und ich glaube, alle sind sich einig, dass das halt einfach etwas ist, was man auf den Einzelfall nur entscheiden kann, wie man das so selber sieht oder wie man dazu steht, weil das halt einfach so individuell ist, wie so Verläufe sind und wie das mit den Hunden so ist und wie die Menschen so drauf sind und so weiter. Ich glaube, das ist echt nichts, wo man eine Schublade aufmachen kann. Was total krass ist, dass uns eine Zuhörerin geschrieben hat oder konkret mir. Und also es sind halt recht viele Zuschriften gewesen und das ist schon mal passiert, nämlich letzten Sommer, als das Ganze losging mit Boogie, da haben wir auch unfassbar viele Zuschriften bekommen und das ist halt so, dass dann auch gerne mal so einzelne Sachen da mal durchrutschen und jetzt bekomme ich also wieder eine Zuschrift von einer Person und die mir noch mal ein paar Sachen zur DM schreibt. Und ich sehe, dass die Nachricht, die sie uns beim letzten Mal geschrieben hat, nämlich vor circa einem Jahr, sich bereits darauf bezog. Das heißt, wir hatten eine Zuhörerin vor einem Jahr, die uns gesagt hat, klingt irgendwie wie eine DM. Ist das mal krass?
Ja,
und ich habe diese Nachricht damals einfach nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie die uns durchgegangen ist, weil normal lesen wir die ja schon echt alle. Aber es kommt schon mal vor, gerade wenn viel reinkommt, dass man dann mal irgendwas überfliegt oder so. Und also da hatte also quasi einer unserer Zuhörer einen richtig guten Riecher schon. Ja, und ich hatte ja erzählt in der letzten Folge, dass, jetzt kommt auch mein Hundemoment der Woche, dass ja diese DM, diese degenerative Myelopathie Thema sein könnte bei Boogie. Und wir hatten eine Blutuntersuchung und ich habe am Freitagabend tatsächlich das Ergebnis von dem Labor bekommen per E-Mail. Jetzt bin ich ja kein Mediziner. Aber selbst ich erkenne, dass tatsächlich dieses Gen bei Boogie vorhanden ist. Wenn ich das richtig verstehe, und das ist nämlich der Knackpunkt, wenn ich das richtig verstehe, dann ist sie einseitige Trägerin dieses Gens. Das heißt also, es kommt nur durch Vater oder Mutter. Ich bin mir recht sicher, dass es dann eben die Mutter sein wird. Und nicht von beiden Seiten. Und dann habe ich natürlich viel gelesen und es ist so, dass wenn ein Hund von beiden Seiten das Gen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund an dieser Degeneration erkrankt, recht, also ziemlich hoch, während wenn der Hund das nur von einer Seite hat, ist sie entsprechend sehr viel geringer, aber ja, eben auch nur geringer. Und ja, wenn man sich jetzt halt die Boogie anguckt und jetzt noch das Blutergebnis, dann würde ich jetzt mal sagen, haben wir eine Diagnose. Und dann wird das das auch sein. Dann wird es eben wahrscheinlich so sein. Naja, auf jeden Fall ist es Montag, wie du eben schon sagtest. Und ich werde heute mit der Tierärztin dazu telefonieren. Die hat ja den Befund auch bekommen. Die konnte ich am Wochenende ja nicht sprechen. Und ich werde erst in der nächsten Woche sagen können, was die dazu sagt. Aber ich, mit meinem kleinen Wissensstand, was das Medizinische angeht, würde ich mal sagen, haben wir dann jetzt da einen Treffer gelandet.
Und Klarheit ist immer gut, ne? Erstmal.
Genau, Klarheit ist gut. Das macht viel Gutes, das macht auch viel Nicht-Gutes, weil, also ich muss zugeben, dass mich das schon arg runterzieht, weil, also ich sag mal so, seit ich diesen Wisch in der Hand hatte, habe ich den Rollstuhl jetzt nicht mehr angerührt, weil ich mir einfach denke, das ist ja völlig sinnbefreit dann, weil dann erklärt sich auch, warum die da so kämpft in dem Ding. Ich habe das Gefühl, die Vorderhand, also der Rumpf baut jetzt die Muskulatur ab. Das erklärt, warum auch der Verlauf so wahnsinnig rapide ist. Und diese DM wird in Stadien unterteilt. Und wenn ich da jetzt mit dem, was ich jetzt an Wissen habe und wie ich meinen Hund beobachte, wenn ich das jetzt da uns dazu einordnen würde, dann würde ich sagen, sind wir halt kurz vor dem letzten Stadium. Und ich setze die jetzt in den Buggy und fahre die halt rum. Und wenn die Bock hat, auszusteigen, steigt sie aus. Und wenn sie Bock hat, sich reinzulegen, legt sie sich rein. Und damit hat sich die Sache mit dem Rollstuhl halt einfach auch einfach erledigt erstmal. Ich werde den jetzt nicht irgendwie verschenken oder so. Wir lassen den jetzt hier stehen. Sollte sich irgendwas ändern oder man das doch nochmal aus irgendeinem Grund doch ausprobieren wollen, dann haben wir den jetzt da. Aber ich habe das Training jetzt eingestellt, weil also zumindest sollte die Tierärztin nichts anderes sagen und meine Einschätzung sich bewahrheiten, dann ist es halt einfach so, dass sie jetzt allgemein wahnsinnig in der Muskulatur abbaut und dann weiß ich jetzt nicht, ob ich das ihr antun muss, dass sie da jetzt irgendwie sich noch einen Rollstuhl antrainiert, wenn ich ja davon ausgehen kann, dass in den nächsten Wochen, und ich spreche deswegen von Wochen, weil wir jetzt hier wirklich wochenweise Veränderungen haben, aber negativ halt vorne nichts mehr packt. Was soll ich die jetzt damit ärgern? Und da sind wir genau bei dem Punkt der letzten Folge. Es ist halt etwas, was man sich genau anschauen muss, ob das cool ist oder nicht. Und am Ende ging es mir die ganze Zeit und geht es auch grundsätzlich immer darum, zu schauen, ob man dem Hund irgendwas Gutes tun kann. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich das gerade nicht tue, weil ich sie jetzt an irgendwas gewöhnen möchte, wofür sie aber einfach auch Muskulatur braucht und theoretisch sogar Muskulatur aufbauen muss und parallel aber eine Krankheit genau das Gegenteil macht, dann ist das nichts anderes, als den Hund zu ärgern. Und deswegen habe ich jetzt das Teil auch seitdem nicht mehr benutzt und sollte jetzt nicht irgendwie durch die Ärztin oder vielleicht überraschenderweise der Verlauf sich doch noch irgendwie was ändern, dann wird das auch so bleiben. Dann wird die jetzt einfach geschoben. Ja.
Boah, das macht mich traurig natürlich und ist natürlich einfach auch nochmal so eine Entwicklung, die ja, wir haben es letzte Mal darüber gesprochen, die auf der einen Seite so wahnsinnig hart ist und auf der anderen Seite hat man aber auch irgendwie die Möglichkeit einfach auch zu begleiten. So, es hat so beide Seiten, aber ich glaube, da kann man einfach auch überhaupt nichts weiter zu sagen, sondern ich glaube, da muss man für sich total individuellen Weg finden, wie man damit umgeht. Ich finde immer trotzdem, ich bleibe dabei, Klarheit zu haben, mit vollem Bewusstsein, dass so Dinge zu machen, immer noch die bessere Variante. Aber ich habe auch wirklich massiv Probleme einfach auch mit, das ist auch ganz was ganz Persönliches mit dem ganzen Thema Tod und Abschied nehmen und so weiter. Das ist ja sowieso ein Thema, das ist endlos, da kannst du ja allein einen eigenen Podcast mitmachen mit solchen, genau mit diesem Thema, weil es so vielfältig ist. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass du, bin ich auch überzeugt, dass du deine Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt triffst und für dich und für euch gut triffst. Und die Zeit, und das klingt so lapidar, aber trotzdem auch, mitnimmst und genießt und einfach auch die Kraft hast und weiter die Hoffnung, dass es da vielleicht einfach nochmal eine Veränderung geben kann. Also man ist ja immer in dieser Balance drin und dass du das verantwortungsvoll tust, alles, das ist ja für sonnenklar. Insofern, Zeit verbringen, das ist wahrscheinlich das Zauberwort.
Ja, also du hast es eigentlich ganz richtig gesagt, die Klarheit. Also ich finde es halt richtig gut zu wissen, wo man dran ist. Auch wenn es mich jetzt erstmal runterzieht, weil das etwas ist, was man eben weder heilen noch groß stoppen kann. Ne? Da muss ich jetzt halt eben mit leben, aber zu wissen, wie ein Verlauf aussieht, zu wissen, worauf man achten muss und dann auch einfach zu sagen, jetzt gibt der Hund einfach den Ton an, ne? Und das, was sie sich nimmt oder was sie macht oder machen möchte, das wird unterstützt und alles andere eben, da ist dann jetzt halt auch Schluss. Und weil es macht ja keinen Sinn, dass ich dieses Tier jetzt da irgendwie rumschleife oder irgendwas mit der mache, wenn die offensichtlich gar keine Muskeln mehr aufbauen wird. Also was soll ich sie jetzt da quälen auf Wasserlaufbändern oder Rollstühlen? Und deswegen bin ich wahnsinnig froh um die Diagnose, weil mir das ein gutes Gefühl mit den weiteren Schritten gibt. Und jetzt wird die Boogie einfach selbst gucken, wie lange sie Spaß hat. Und ich kann dir sagen, die hat total viel Spaß. Also ihr geht's sehr gut und die hat ihre Baustellen und sie baut auch immer weiter ab, aber sie ist dabei die ganze Zeit bestens gelaunt und genießt unfassbar viel Aufmerksamkeit hier zu Hause. Sie bekommt dreimal mehr Aufmerksamkeit als sowieso und wir nutzen unsere Zeit mit ihr bestens. Und ich glaube, das ist das, was jetzt wichtig ist. Und jetzt hätte ich super gern einen sehr positiven, schönen Hundemoment von dir. Bitte.
Ja, Klassiker eigentlich, aber irgendwie auch.
Jetzt sag bitte nichts Schlimmes.
Nee. Okay. Nee. Klassiker, ich war eine Woche mal nicht hier und hatte irgendwie eine krasse Woche, war nur unterwegs und komme zurück und normalerweise, wenn ich auf den Hof fahre, dann ist Tabula Rasa. Dann ist wirklich Alarm hier. Und es war still. Und ich denke so, was ist denn hier passiert? Ist gerade zu Hause, wenn Papa irgendwie von der Schicht kommt nach einer Woche.
Und, wie? Man wird nicht begrüßt mit Kuchen und hier so Banderolen und so?
Genau. Keine Fahnen gehisst, was soll das?
Genau, wo sind Ballons?
Genau. Und dann haben wir ja zwei große Treppen im Haus und jeweils diese Kindergitter zur Sicherung. Und diese Treppe ist halt eine normale, schmale Treppe. Und ich mache die Tür auf und oben an der Treppe liegen vier Hunde nebeneinander, die Schnauzen so zusammengepresst, damit sie alle was sehen können. Und jaulten und machten und taten und waren völlig außer sich. Und meine Eltern sind zu Besuch, die gucken sich da von unten an, gucken sich das von unten an und ich bin hochgegangen, habe sie erstmal begrüßt alle und hast richtig gesehen, wie das jeden ergriffen hat, weil irgendwie sehr klar war, dass einfach irgendwie wirklich jeder wollte zuerst so, ne? Es war einfach so herzerrührend. Und dann bekam ich gesagt, dass das Bilbo, das ist immer so, wenn ich weg bin, leidet Bilbo. Also Bilbo ist halt einfach irgendwie mein Hund und es ist wirklich so, dass ich erzählt bekam, er hat wirklich die ganze Zeit hier nur rumgelegen.
Och.
Und in dem Moment, wo das Auto hier reinfuhr, sprang dieser große weiße Hund auf und alles löste sich von ihm. Und er war wirklich ein ausgewechselter anderer Hund, ist mir erzählt worden. Also wirklich so eine ganz krasse Veränderung. So, es gibt es ja teilweise, wenn ein Hund sich wirklich so extrem an. Aber du siehst es nicht, ne? Also du siehst es, also er zeigt es nicht so, nur in diesen Momenten dann eben, in diesen krassen Momenten, wo es ihm einfach schlecht geht, dann ist dieser Abfall oder dieser Stimmungsabfall so super massiv. Und da war auch in die andere Richtung. Und da habe ich dann wirklich, also ich musste ein paar Mal schlucken, als ich das dann gehört habe. Und das in der Kombination war hart, weil du weißt natürlich, du wirst immer mal wieder weg sein müssen und du weißt auch, dass dann einfach so ein Hund wahrscheinlich über die Maßen auch leidet. Und auf der anderen Seite ist dann das Welcome-Gremium irgendwie, das oben an der Tür wartet oder an dem Gitter wartet, auch entsprechend groß. Also es ist schön, aber auch schmerzhaft zugleich gewesen, dieser Hundemoment dabei.
Wir haben es gut. Wir haben es echt gut, dass wir nach Hause kommen und sich so viele freuen, oder? Das ist so wohltuend.
Ja.
Ja, dafür sind Hunde halt einfach die Besten. Und ja, mit Bilbo, es gibt ja so Hunde, die sich an einzelne Menschen so stark binden. Ja, was? Ich verstehe deinen Schmerz, was das angeht, total. Aber ich meine, solange er jetzt nicht anfängt, das Fressen zu verweigern, sondern einfach nur, ich sag mal, ein bisschen eine kleine Depression hat für ein paar Tage und trotzdem halt ja die ganze Zeit betuschelt wird vom Rest der Familie, kann man das ja verantworten.
Ja, es ist aber auch Teil der Wahrheit, dass das natürlich auch verkraften muss, ne? Also es ist ja so, dass man manchmal dann einfach auch unterwegs sein muss und das ganz alternativlos ist. Insofern werden wir da nicht drumherum kommen, leider. Mhm. Aber du hast völlig recht, das hat komplett zwei Seiten. Aber ich bin ein bisschen auch immer noch über den einen oder anderen Moment geschockt, den ich erlebt habe, als ich unterwegs war und explizit einen und der mich so auch auf das Thema geführt hat, der nachhaltig gewirkt hat. Und zwar war das eine Situation im Wald, wo ich gesehen habe, dass ein Hundebesitzer mit zwei Hunden, augenscheinlich relativ jung an der Leine, die ganze Zeit um ihn rumtänzelten und ihn ansprangen und einer nach links zog, einer nach rechts zog und dieser Mensch versucht hat, diese Hunde irgendwie im Griff zu bekommen, was nicht gelang. Mit keinem Kommando, mit keinem Zerren an der Leine, mit einfach gar nichts. Und es kam ein Mensch hinzu, auch mit Hund, auch an der Leine, dessen Hund genauso crazy war und zu den anderen beiden Hunden wollte und somit quasi ein heilloses Chaos stattfand. Niemand konnte so richtig den Hund halten. Der Hund mit den beiden Hunden, also mit den zwei Hunden, schmiss sich dann auf eine Parkbank oder eine Waldbank, um Sicherheit zu kriegen, um nicht irgendwie komplett umgerissen zu werden. Die Hunde wussten überhaupt nicht, was da jetzt gerade mit ihrem Besitzer passiert, der total unsouverän wurde und noch unsicherer wurde. Der Hund, der dazu kam von dem anderen Menschen, merkte auch die Unsicherheit, wurde noch hektischer. Und die Situation wurde nur dadurch gelöst, dass der Mann, der quasi dazu kam, einfach weiterging, Gott sei Dank, sich dieser Mensch auf der Parkbank erstmal erholen konnte, die Hunde sich auch erstmal erholen konnten und somit diese Situation auf eine relativ unsouveräne Weise sich dann in Luft auflöste. Aber in dem Moment, als dieser Mensch auf diese Parkbank fiel, vor lauter Erschöpfung, da war ich dann ehrlicherweise echt in Sorge, weil das auch zwei große Hunde waren, wo ich so dachte, warte mal, also hier stimmen ja mehrere Parameter einfach überhaupt nicht mehr überein. Das hat mich daran erinnert, dass ich immer wieder in Situationen, ich glaube, ich hatte dir das mal erzählt, in Situationen kam, wo ich fassungslos war, dass Menschen, die ja sich augenscheinlich mit Hunden beschäftigen und auch eine bewusste Entscheidung hoffentlich getroffen haben, einen Hund zu haben, überhaupt gar keine Souveränität hatten, sich damit zu beschäftigen oder mit auseinanderzusetzen. Beste Situation war eine, die ich selbst erlebt habe, als ich mit meinen Hunden in Saarbrücken an der Saar entlang gegangen bin, am Staden unten und da standen damals so große Bäume, ich weiß nicht, ob das immer noch so, wahrscheinlich schon, und eine Dame, eine ältere Frau mit einem Pudel, alle Hunde waren da immer von der Leine ab, meine auch, und ich habe nicht gesehen, dass eine ältere Dame mit einem Pudel da war an der Leine und meine Hunde sind einfach dahin gelaufen. Vor lauter Panik hat die ihren Hund genommen, hochgehoben, in eine Baumkrone gesetzt. Mhm. Und hat ihn da sichern wollen in dieser Baumkrone. Jetzt sitzt dieser Pudel da in diesem Baum, guckt seine Besitzerin an, weiß nicht, was los ist, kriegt Panik, weil unten die Hunde sind. Also es war wirklich, ich habe dann gesagt, nehmen Sie doch bitte mal erstmal den Hund aus dem Baum raus. So, machen Sie den mal von der Leine einfach ab. Der vielleicht hat er Bock mitzuspielen oder so. Ich war damals noch jung und unterfahren und ich brauchte das Geld nicht. Es war Wahnsinn. Und diese Situation, ich glaube, die kennt vielleicht jeder so ein bisschen, aber auch so krasse Situationen, wo du dich dann selber in Gefahr bringst, andere in Gefahr bringst, deine Hunde in Gefahr bringst. Also, kennst du das?
Ja, natürlich. Und ich kenne das vor allem von ganz, ganz vielen Menschen, die zu mir kommen, weil sie in dieser verzwickten Situation sind und es schwierig ist, da wieder rauszukommen, weil wir ja da als Menschen selber dann, also Unsicherheiten oder Ängste sind halt echt Dinge, die man schwer los wird oder an denen es, also letztendlich musst du ja erst bewiesen bekommen, dass alles gut ist, um dich wieder entspannen zu können. Und eigentlich geht einer Unsicherheit immer irgendein Erlebnis voran, was ja diese Unsicherheit ausgelöst hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von diesem Pudel ausgehen, der da im Baum saß oder in den Baum reingehalten wurde, würde ich mir jetzt vorstellen können, und ich war nicht dabei, aber das wäre jetzt ein gutes Beispiel, dass dieser kleine Pudel schon mehrfach von irgendwelchen großen Hunden umgerannt oder verletzt worden ist, die es richtig gut gemeint haben, die total gut drauf waren und nur spielen wollten und trotzdem diesem kleinen Kerl echt saumäßig wehgetan haben, weil das passiert ganz, 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 ganz viel. Und dann sind das immer ganz gut gelaunte junge Hunde und die Halter verstehen den ganzen Ärger gar nicht, aber der kleine Pudel, der ist einfach überrannt worden, übertrampelt worden und erleidet Schmerzen und wird von Begegnung zu Begegnung unsicherer und die Halterin parallel genauso oder der Halter wird mit dem Hund zusammen unsicher und dann hat man gemeinsam eine riesengroße Baustelle, die dadurch entsteht. Und dann wird es immer schwieriger für diese Menschen in vielleicht gar nicht gefährlichen Situationen noch souverän zu reagieren. Einfach aus der vorigen Erfahrung heraus. Weil es ist selten, dass ein Mensch schon unsicher startet, einfach so, ohne dass er was erlebt hat. Meistens kam da was und es war vielleicht gar nicht mal so wild, aber es setzt sich halt fest. Das siehst du auch viel bei Leinenaggressionen. Da hat der Hund einmal an der Leine gepöbelt und in der nächsten Begegnung entsteht wirklich automatisch und der Mensch merkt es vielleicht selbst noch nicht mal, der stellt sich dann bei der nächsten Begegnung, wenn er den Artgenossen sieht, der Mensch stellt sich bei der nächsten Begegnung, wenn er den Artgenossen sieht, die Frage, passiert das jetzt wieder? Und diese Frage ist eine Unsicherheit, die sich auf den Hund auch überträgt. Das heißt, der Mensch wird vielleicht, ohne es zu merken, ohne drüber nachzudenken, die Leine anders halten. Vielleicht wird er auch seine Gangart verändern. Vielleicht wird er sogar, ohne groß drüber nachzudenken, den Hund auf die andere Seite nehmen. Und hier fängt ein Prozess an, in Gang zu kommen. Das Gleiche bei Hundebegegnungen, wie du sie ja eben auch geschildert hast mit diesem Pudel. Pudel ist für mich ein wunderbares Beispiel. Das kannst du aber auch übertragen auf die französische Bulldogge, den Mops, den Jack Russell, wobei die ja nicht wissen, dass sie klein sind. und so weiter. Also die Liste ist ja lang, alles kleine Hunde. Und diese kleinen Hunde werden oft in der ersten Zeit, besonders wenn sie in Spielgruppen waren oder so, wurden die von irgendwelchen Labradoren, Rhodesian Ridgebacks, Weimaranern und irgendwelchen anderen Retrievern über den Haufen gerannt oder man hat sich auf sie draufgelegt im Spiel. Und natürlich war die Motivation des großen Hundes ja keine schlechte. Aber es hat trotzdem wehgetan. Und es war trotzdem eine schlimme Erfahrung für den kleinen Hund. Und jetzt wird er unsicher, wenn er große Hunde sieht. Und die hat er vielleicht geschrien, vielleicht aufgeschrien, vielleicht hat er danach sogar eine Zeit gehumpelt, weil ihm die kleine Pfote verdreht ist bei dieser Aktion. Und der Halter, der seinen kleinen Hund total liebt und auch beschützen möchte, hat echt Angst um den Hund bekommen. Und hier entsteht das Problem. Und du kriegst das eigentlich nur gelöst, indem man erstens einen guten Plan hat, wie man in diesen Situationen reagiert, wie man auf andere zugeht, ob man überhaupt sagt, es gibt einen guten Kontakt oder nicht einen guten Kontakt. Also letztendlich ist das, was dich rettet, immer nur, dass du einen Plan hast, dass du weißt, wie gehe ich vor, wenn ich auf andere Hunde treffe, was frage ich für Fragen, bevor ich meinen Hund da in den Kontakt lasse, worauf achte ich bei den anderen Hunden, wie die drauf sind, weil es wäre natürlich schade zu sagen, jetzt hat mein kleiner Hund ja mit großen Hunden schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen darf der jetzt gar nicht mehr mit großen Hunden zusammenkommen. Das wäre total schade, weil wenn die großen Hunde irgendwann erwachsen sind, dann sind die ja auch entspannt und souverän und die werden den kleinen Hund ziemlich wahrscheinlich halt nicht mehr über den Haufen rennen oder verletzen. Vielleicht schnuppern die nur an dem und dann ist die Sache auch schon wieder erledigt. Und dann ist es halt total schade, dass diese Begegnung nicht stattfinden kann aus der Angst heraus, dass was Schlimmes passiert. Und deswegen ist halt, wie wir ja auch schon sehr oft festgestellt haben hier im Podcast, Kommunikation das Mittel Nummer eins. Das heißt, dass man miteinander spricht. Das wäre halt total cool gewesen, hätte jetzt diese Pudeldame damals. Aber weißt du, ich verzeihe ihr das total. Alles, was sie getan hat, verzeihe ich ihr 100%, weil sie hatte keinen Plan und sie ist vielleicht auch nicht unterstützt worden und hatte eine ernstzunehmende Angst um ihren Hund, die vielleicht gar nicht unberechtigt ist. Aber super wäre natürlich gewesen, sie wäre in die Hocke gegangen, hätte ihrem Hund einen Raum angeboten zwischen ihren Beinen, wo sie die anderen Hunde, ich sag mal, fernhält. Dafür muss sie natürlich selber auch kein Thema mit Hunden haben, weil wenn du in die Hocke gehst und da kommt ein Bilbo auf dich zu, dann ja, kann für manche Menschen auch beängstigend sein. Und dann direkt den Halter anzusprechen und zu sagen, sie haben hier vier große Hunde oder drei große Hunde. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, die ist schon ein paar Mal ordentlich über den Haufen gerannt worden. Wie sind die denn drauf? Kann ich die jetzt hier laufen lassen? Sind die okay? Und dann hättest du gesagt, die sind total in Ordnung, das kann man laufen lassen, die werden an der Kleinen schnuppern, aber die werden die nicht umrempeln oder sonst was. Und schon hättest du es wieder gut lösen können und hätte sie, die kleine Pudelhündin, mehrere dieser Begegnungen erlebt, die gut laufen mit großen Hunden, hätte sie vielleicht ihre Unsicherheiten in den Griff bekommen. Na, aber wie du siehst, ist das halt ein Prozess, der auch viel Kommunikation mit anderen Menschen bedeutet und Mut. Und man muss auch irgendwie den Fremdmenschen und den fremden Hunden dann ein Stück weit vertrauen, dass alles gut wird. Es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also jetzt im Fall des Pudels. Ne? Bei dem anderen Fall, den du vorher geschildert hast, sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus.
Aber es eint doch. Also es einen sich doch im Grunde genommen die Verhältnismäßigkeiten. Und zwar deshalb, weil vorgelagert ist doch eins relativ eindeutig. Das ist ja das, was wir, glaube ich, als Hundebesitzer auch alle, die wir so ein bisschen Erfahrung sammeln, dann über die Zeit auch beobachten können, dass man sich immer wieder fragt, ist jeder, der sich einen Hund anschafft, auch in der Lage und schätzt sich so ein, einen Hund auch führen zu können. Es gibt dann ja immer die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und letztendlich aber auch der Ehrlichkeit, sich gegenüber Dinge einzuschätzen. Man muss ja nicht alles können. Und es gibt eine gewisse Sehnsucht natürlich bei vielen, sich einen Hund anzuschaffen. Aber so ein bisschen der realistische Blick darauf, ist das überhaupt im Rahmen meiner Möglichkeiten, aus welchen Gründen auch immer? Also altersbedingt zum Beispiel. Ich bin fest davon überzeugt, dass es vielleicht nicht ganz clever ist, dass wenn du vielleicht einfach das ein oder andere Gebrechen hast, dass wenn du schon irgendwie 70 plus bist und noch ein paar Dinge dazukommen, ist es dann ratsam, dir einen riesengroßen Hund mit viel Power charakterlich schon mal irgendwie ausgestattet mit der DNA anzuschaffen. Ist das dann der richtige Hund für dich? Kannst du da überhaupt souverän sein? Oder bist du selber so unsouverän, weil du vielleicht das ein oder andere Gebrechen schon hast? Kannst du dann diese Sicherheit überhaupt herstellen? Einmal vielleicht einfach realistisch überprüfen und vielleicht auch mit anderen Menschen mal sparen wäre eine gute Idee. Genauso aber auch grundsätzlich zu überprüfen, kann ich diese Sehnsucht überhaupt generell erfüllen? Weil jeder junge Hund, zum Beispiel, wenn es denn ein Welpe sein soll, oder aber auch ein Hund aus dem Tierschutz, erfordert eine gewisse, nicht nur Zeit, sondern auch Energie, mich darauf einzustellen, einem Hund. Ich muss selber sicher sein in meinen Handlungen und Tun, wenn ich für etwas anderes Verantwortung übernehmen will, muss ich doch erstmal selber sicher sein. Natürlich kann mir auch ein Hund ein Stück weit was zurückgeben und sicher, aber ich bin erstmal der Hund führt nicht mich, sondern umgekehrt. Also ich glaube, vorgelagert kann ganz viel passieren, um zu überprüfen und hoffentlich genau zu überprüfen. Und in meinem Verständnis machen wir auch unter anderem deshalb den Podcast, um vielleicht ein paar Signale zu geben und vielleicht einfach mal ein paar Aspekte reinzuspülen und zu überlegen, wie können wir solche Situationen von vornherein verbessern? Oder aber auch so ein bisschen, gibt ja Menschen, die kriegen nicht genug. Also wir gehören ja auch damit dazu. Also braucht es wirklich 3 Hunde oder braucht es wirklich 4 Hunde? Und sind wir da einfach auch irgendwie immer in der Lage dazu, wenn wir ehrlich mit uns sind? Oder ist es so, dass wir sagen, ach komm, einer geht noch? Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist das schon ganz schön grenzwertig. Kann man doch selber sich selber nochmal überprüfen. Ich kann für mich sagen, es gibt bestimmt Tage, da ist das mehr als grenzwertig und da würde mir einer komplett reichen und ich wäre mehr als ausgelastet. Jetzt kann man natürlich immer wieder auch hier abwägen und kann sagen, naja, und dann säßen sie aber noch im Tierheim. Ja, alles klar. Aber es ist schon einfach, finde ich, vom einen Ende her gedacht, eine ganz, ganz wichtige Sache, sich darin zu reflektieren und wirklich grottenehrlich miteinander zu sein oder mit sich selbst vor allen Dingen. Weil eins kommt ja noch erschwerend dazu. Wenn man selber irgendwie davon betroffen ist, sich selber das Bein bricht, dann ist man irgendwie auch noch selber für sich verantwortlich in so einer Situation. Aber wenn du dann anderen noch in Gefahr bringst und in komische Situationen, dann finde ich, ist es eben nicht mehr okay. Und ich finde es schwer, da die Balance zu halten, aber ich finde, das sind alles Überlegungen, die man sich echt vorher machen sollte und auch, ich will jetzt noch mal einen zweiten Hund mit dazu. Bin ich, also gerade beim zweiten Hund, bin ich da überhaupt fähig zu? Kriege ich das mental hin? Kriege ich das körperlich hin? Und ich habe wirklich einfach auch immer wieder komme ich an Punkte, wo ich denke, wo mir auch Leute im Vertrauen und sagen, es war keine richtig gute Entscheidung, dass ich mir dann noch den zweiten oder dritten Hund angeschafft habe.
Ja, natürlich. Also selbst beim Ersthund, glaube ich, gibt es schon einige Menschen, die nachher sagen, boah, das habe ich falsch eingeschätzt. Aber natürlich, also ursprünglich hast du ja gesagt, wieso oder bist du fähig, einen Hund zu führen oder überprüfe, ob du fähig bist, einen Hund zu führen, bevor du einen Hund hast. Das ist ja etwas, was man oft erst herausfindet, wenn man es mal einmal ausprobiert hat. Und dann ist das manchmal halt irgendwie doof gelaufen, ne? An der Stelle ist das, finde ich, noch nicht problematisch, weil super viele Hundehalter verschätzen sich sowohl mit der Rasse als auch mit dem Alter, mit dem Temperament, wie auch immer, und wachsen daran. Weil sie dann den Weg gehen zu sagen, okay, ich habe jetzt den Hund da und jetzt ziehen wir das durch und jetzt machen wir das Beste draus und ich werde mir das alles drauf schaffen und dann wird das mein neues Hobby, mich nur noch darum zu kümmern. Das habe ich natürlich als Hundetrainer in meiner Hundeschule millionenmal gesehen, weil das sind ja die Leute, die dann bei mir landen und die sagen, ich brauche echt dringend Hilfe, das hatte ich falsch eingeschätzt, wie regel ich das hier? Das finde ich super, weil erstens wächst der Mensch über sich hinaus, zweitens ist das eine sehr teambildende und sehr bindungsstärkende Sache, wenn man auch über, ich sag mal, eine schlechte Zeit, eine konfliktbehaftete Zeit wieder zusammenwächst, ist das ein tolles Erlebnis. Natürlich ist der Weg oft steinig und auf diesem Weg wird man auch von außen oft beobachtet mit einem Kopfschütteln und so einem, was hat sie sich denn dabei gedacht, als sie sich da den Schäferhund geholt hat oder wie auch immer. Da muss man drüber stehen und eines Tages läufst du mit deinem toll erzogenen Hund, mit dem du ein super Team bist, den du komplett gut im Griff und unter Kontrolle hast rum und kannst sagen, yo, Leute, ich habe es hinbekommen. Das ist Variante Nummer 1. Und die andere Variante, die du eben geschildert hast, gerade jetzt bei älteren oder körperlich gebrechlichen Menschen, das ist etwas, was ich auch wirklich schon oft gesehen habe, wo mir das Herz blutet, weil das hat nicht mehr viel mit gutem Willen zu tun, sondern hier ist das nichts, was man nochmal sich herholen kann. Ne? Das ist so ein bisschen, und da gibt es so viele, also erstens, warum gibt ein Züchter einem Menschen überhaupt noch einen Hund, wenn er weiß, das kann ja gar nicht körperlich hinhauen. Und ich habe echt bei mir in der Hundeschule Leute gehabt, die haben gar nicht mal mehr diese Hundeschulspazierstrecke geschafft, wenn wir Fußarbeit machen. Also den Weg, den du kennst ja, meine Runden, die ich da so drehe, das ist, wir sprechen von 30 Minuten Schrittgeschwindigkeit. Die konnten da nicht mehr mithalten. Das heißt, dann steht da jemand mit einem 6 Monate alten Setter vor dir, Full Power und selber quasi Mitte 80 und irgendwie Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Hüftschmerzen. Da kollidiert das wirklich und das ist nichts, was man sich herholen kann. Du kannst nur noch den Hund, soweit es geht, runterdrosseln, runterfahren, 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 damit er sich an diese Geschwindigkeit, an dieses Temperament anpasst. Ist natürlich super schade für den Hund, weil der bringt ja eigentlich anderes mit. Es ist möglich, aber es ist irgendwie eine traurige Angelegenheit.
Ja.
Und warum ich das so traurig finde, meine Meinung ist ja, dass jeder Mensch das Recht hat, einen Hund zu halten und zu haben, egal wie alt er ist. Ich glaube auch, dass das der beste Partner ist. Ich glaube, dass du, wenn du ein älterer Mensch bist und vielleicht sogar inzwischen alleine bist und dann einen Hund an deiner Seite hast, dann ist das Beste, was dir passieren kann. Das tut einfach so richtig gut. Und das hast du auch verdient. Du hast es verdient, jemanden wie ein so tolles Lebewesen, wie einen Hund an deiner Seite zu haben. Deswegen bin ich ein totaler Fan davon und ich halte ganz viel darauf, alte Menschen mit Hunden zusammenzubringen. Es müssen aber die richtigen Hunde sein. Jetzt gibt es ja so viele Rentnerhunde, die sich wünschen würden, nicht im Tierheim zu sitzen, sondern auf einem Sofa zu schlafen den ganzen Tag. Und dann vielleicht eine kleine Pipi-Runde, um den Block zu gehen, weil die Knochen auch schon echt wehtun. Und weil man eigentlich auch schon müde ist. Und das ist zwar etwas, wo man möglicherweise öfters an den Punkt kommt, sich auch von dem Hund wieder trennen zu müssen. Okay, das ist traurig, aber es passt zusammen. Und ich habe sehr häufig erlebt, dass ältere Menschen bei mir in der Hundeschule standen mit einem Welpen, den sie sich gar nicht selber besorgt haben, sondern den haben die Kinder denen besorgt. Das ist jetzt mein Ernst, was ich dir erzähle. Dann stehen ältere Menschen vor dir, zerbissen von ihrem Welpen. Die haben die ganzen Arme zerbissen, weil der seinen Beißdrang an denen auslässt und sind völlig verzweifelt. Die lieben dieses Tier jetzt schon wie die Hölle, ne? Aber wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und haben jetzt einen kleinen Terrier-Welpen. Oft sind das auch noch irgendwie Terrier, warum auch immer. Oder ein Dackel oder sowas. Also ein Hund mit richtig Zunder. Und dann stehen die vor dir und sagen, ja, mein Sohn hat mir den zu Weihnachten geschenkt. Meine Tochter hat mir den zu Weihnachten geschenkt, damit ich nicht so alleine bin. Und du denkst dir nur so, ja, oh, war doch kein Welpe. Und da passieren Fehler. Weil ich wirklich total dafür bin, dass Menschen Hunde haben, aber man muss halt immer schauen, was passt. Und zu der Waldsituation, die du eben geschildert hast, ich weiß jetzt nicht, ob das ein älterer Mensch war, irgendwie klang das für mich so, obwohl du es nicht gesagt hast, aber für mich klang es, als du mir beschrieben hast, wie die zwei Hunde an dem Menschen hochgesprungen sind. Ich hatte jetzt gerade einen älteren Menschen vor mir, war das so?
Ja, es war ein älterer Mensch, ja, durchaus.
Ja, du hast das nicht gesagt, aber irgendwie anhand der Situationsbeschreibung kam mir das so vor. Und das tut mir so leid, wenn ich das höre, weil das tut mir für die drei total leid, für jeden einzelnen von ihnen. Ich weiß nicht, wie dieser Mensch in die Situation geraten ist, jetzt zwei junge Hunde mit viel Power zu haben, ob der das selbst verschuldet hat oder nicht, das ist auch egal. Das braucht unbedingt Unterstützung halt. Mhm. Weil das ist schon etwas, was man gut hinbekommen kann. Aber alleine kann man das ja gar nicht schaffen mit zwei. Und dann stacheln die sich gegenseitig an. Und du bist, wie du eben schon sagtest, halt unsicher. Das macht die Sache nur noch schlimmer und noch schlimmer. Ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend und frustrierend vor. Und das jeden Tag zu erleben, wenn ich mit meinen Hunden rausgehe und eigentlich dass der Moment ist, den wir gemeinsam genießen sollten, ja, und dann muss ich mich irgendwo an Bänken festhalten, um das zu überstehen. Das klingt total traurig einfach. Und was kann man da tun, wenn man sowas sieht? Ne? Das ist halt, Ja, das ist, also wann wird es übergriffig? Ist das dein Job oder nicht? Oder was machst du damit? Also ich glaube, was voll wichtig ist, ist das nicht zu bewerten, weil wir nie die Hintergründe kennen, wie es dazu kam und so. Und eigentlich bin ich mir auch sicher, dass die Menschen, die in den Situationen sind, ja schon genug Stress damit haben. Aber ich weiß nicht, ist irgendwie doch nie falsch, Hilfe anzubieten und einfach zu sagen, kann ich irgendwie helfen oder wie kann ich helfen? Und am meisten hilft man natürlich schon mal, dass man seinen Hund fernhält. Das ist natürlich dann auch noch doppelt doof gelaufen, wenn der nächste total energische Hund in diese Sache noch mit reinknallt. Das wäre hilfreich gewesen sicherlich, wenn es nicht passiert wäre.
Ja.
Und dann halt einfach so jemandem zu sagen, oh Mann, Sie haben da ja eine ganz schöne Herausforderung, werden Sie denn unterstützt? Und wenn der Mensch noch nicht unterstützt wird, dann kann man ihm ja vielleicht Mut machen und sagen, ich will Ihnen nun sagen, das kann man alles gut hinbekommen, Sie brauchen einfach Unterstützung, alleine können Sie das ja gar nicht hinkriegen. Und vielleicht ist Mut machen besser als belehren, vielleicht ist Mut machen und Stärke geben oder wirklich wohlwollend sein, hilfreicher als zu sagen, ja, was haben sie sich denn dabei gedacht?
Total.
Ja, und total. Das ist halt so, ich finde es halt, das ist wie diese ganzen Begegnungen, die man sieht in den Parks und auf den Feldern. Das begegnet mir jeden Tag Menschen, wo ich mir denke, was dir jetzt, du bräuchtest jetzt einfach nur viel mehr Wohlwollen von deinem Umfeld. Und nicht noch Blicke und Sprüche. Und ich wohne hier in einer Situation, wo sehr viele junge Hunde sind, die jetzt in den letzten maximal 5 Jahren angeschafft wurden, die halt noch in pubertären Phasen sind, die ganz jung noch sind. Und wie oft man hier Konflikte erlebt, auch einfach, wo ich mir immer denke, die Unsicherheiten anderer Menschen auszunutzen, um sich darüber zu erheben, ist natürlich eine sehr schwache Sache. Am besten wäre ja doch, man würde miteinander Hand in Hand hier irgendwie miteinander umgehen. Und das fehlt halt, diese Rücksichtnahme, auch bei Menschen, wo man hinguckt und sagt, was hast du dir denn dabei gedacht? Und natürlich kann ich mich nicht davon freimachen, das manchmal auch zu denken. Natürlich denke ich mir manchmal auch, nee, das passt jetzt ja nun wirklich gar nicht. Aber Schwamm drüber ist jetzt so. Ist jetzt halt so.
Ich finde es an wesentlichen Aspekt, den du gerade genannt hast, ganz, ganz wichtig und wirklich elementar, nämlich eher zu positiv zu sein und zu motivieren und vielleicht einfach auch an der einen oder anderen Stelle Hilfeleistungen zu geben. Auch wenn man es vielleicht teilweise als übergriffig empfindet, aber dann hat man es zumindest mal angeboten. So, ne? Man sollte vielleicht nicht dahin gehen und sagen, so, ich sage Ihnen jetzt mal, wie die Welt geht. Ich glaube, das wäre dann für uns auch beide komisch, weil so sind wir ja auch, ich sage es immer wieder, für diesen Podcast gar nicht angetreten. Mir fällt es aber manchmal einfach auch deshalb schwer, weil es auch immer so eine Barriere dazwischen ist, die du auch erstmal überwinden musst und du manchmal ja auch die Umstände gar nicht kennst. Kann ja auch sein, dass es nur partiell so ist, dass jemand gerade mal schwach ist, dass jemand gerade frisch operiert ist, niemanden hat oder wie auch immer. Das ist ja alles so komplex und so faserig, dass man das von außen quasi so gut wie überhaupt nicht bewerten kann und auch nicht sollte. Vorsichtig und achtsam mit solchen Situationen umzugehen, sowieso per se, weil man natürlich ja auch merkt, du machst ja nichts besser, weil wenn du merkst, dass jemand, wenn das sowieso schon Unsicherheit im Spiel ist, dann macht es ja keinen Sinn, da noch irgendwie Öl reinzukippen ins Feuer, sondern im besten Fall ist es so, dass du da eine gewisse Ruhe reinbringst in die Situation. Aber ist die Frage auch da wieder, gelingt dir das? Aber abgesehen von diesen Situationen, partiell, finde ich es trotzdem aber auch nochmal wichtig, dass man nochmal im Vorfeld sich Gedanken über all das macht und dass man sich Gedanken auch darüber macht, auch als Angehörige, einen ganz wichtigen Aspekt, den du angesprochen hast. Es ist nicht damit getan oder es Verantwortung gibt man nicht ab, so nach dem Motto, naja, bevor ich jetzt die Mutter ins Altersheim stecke, kriegt sie nochmal einen Hund, dann ist sie nochmal gefordert. Also diese Überlegungen, finde ich, das ist einfach wirklich so der Bodensatz dann einfach des Dämlichen, weil man dann auch für jemanden nochmal mitentscheidet. Und das ist übergriffig und das stiehlt einen dann selbst aus der Verantwortung, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen und einfach nur abzulenken von etwas, was viel elementarer ist. Oder aber auch Eltern, die glauben, ihre Erziehungsfragen lösen zu können, weil es zu Weihnachten einen Welpen gibt. Nach dem Motto, jetzt trag mal, wenn das Kind schon so keine Verantwortung tragen will, dann gibt es jetzt einen Hund, dann lernt es Verantwortung. Alles erlebt, alles mitgekriegt, alles passiert, dass das passiert. Jedes Jahr zu Weihnachten wieder und im Sommer werden sie dann an der Autobahnraststätte Bliesmengen-Bäulchen abgesetzt. Mhm. Also es ist schon einfach auch ein weites Feld und auch ziemlich weird. Und logischerweise komplex. Aber ich finde auch wirklich, dass mich machen solche Sachen auch so traurig manchmal. Und auf der anderen Seite finde ich es auch wieder ganz, ganz schön, weil es so viele Beispiele gibt einfach von älteren Menschen, wie du siehst, wie viel Spaß die daran haben, mit ihren Hunden zu arbeiten, spazieren zu gehen, wandern zu gehen, mehr in die Aktivität wieder reinzukommen. Alles das, was Hunde auch bieten können, wenn du dich einfach mit den Stellschrauben beschäftigst, wenn du, wie es beiden Seiten einfach auch Sicherheit geben kann. Es gibt ältere Leute, die ich kenne, die oder auch überhaupt generell Menschen, die eher unsicher sind, die aber in dem ganzen Hundekosmos total aufgehen und für sich selbst wieder was rausziehen können und auch Sicherheit geben können. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Hm. Passiert ja auch jeden Tag, was ja wundervoll ist.
Ja, also ich finde auch durchaus, man soll natürlich so gut es geht vorher sich informieren, aber ich glaube, vor allem, weil ich das sehr viel miterlebe und sehe, dass man das trotzdem oft noch immer falsch einschätzt. Gerade wenn es der erste Hund ist oder wenn es das erste Mal die eine Rasse ist. Es ist, wie oft ich gedacht habe, Mensch, schade. Weil man sich einfach so sehr verschätzt hat und die Vorstellung von dieser Zeit mit dem Hund und von dem, wie das aussieht und wird, ist oft so weit davon entfernt, was es nachher ist. Außerdem kannst du das ja nicht kalkulieren. Auch nicht, wenn es ein Welpe vom Züchter ist. Du weißt nicht, wie das am Ende sich entwickelt, wie der Hund wird. Und das ist trotzdem ein Hund, der auch, wenn er einer ganz bestimmten Rasse angehört und im allerbesten Umstand zur Welt kam und zu dir kam, kann es trotzdem ein Hund sein, der Schwierigkeiten entwickelt, der Störungen entwickelt. Und dann stehst du mit dem Hund da. Und da ist mit zu rechnen. Immer, jederzeit, ob der Hund aus dem Tierschutz kommt oder nicht, ist nicht relevant. Ein Hund ist keine Maschine, die man gut planen kann. Ich habe ganz süß, es ist ganz lustig, dass du das jetzt sagst, meine Tochter erzählte mir von ihrer Freundin, die gesagt hat, also wenn sie groß sei, da würde sie auf jeden Fall einen Hund wollen. Sie wäre aber noch unschlüssig, ob es ein Hund aus dem Tierheim wäre oder ein Hund vom Züchter als Welpe. Meine Tochter sagt, da ist doch völlig klar, das muss doch ein Hund aus dem Tierschutz sein. Das ist halt mein Kind, ne? Merkst du. Klar. Und die Freundin so, ja, nee, also wäre sich noch unsicher, vielleicht doch lieber ein Welpe vom Züchter. Und dann sagt meine Tochter, ja, aber warum denn? Und die Freundin antwortet, ja, weil der ist ja dann schon fertig dressiert, wenn er kommt.
Dressiert.
Ja, und jetzt, der kann dann ja schon alles. Und diese, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß ja nicht, woher das Kind das hat, aber irgendwoher hat sie es ja. Sie hat das irgendwie sich so zusammengebaut aus Aussagen, die sie hier und da gehört hat.
Ja, klar.
Verstehst du, was ich meine?
Total.
Menschen denken, dass das nach Schema X laufen wird. Sie werden zum Züchter gehen, sie bekommen einen 8 Wochen alten Welpen, dem ist ja noch nie was Schlimmes widerfahren. Die Eltern, die waren ja so süß und die Züchterin so nett. Das kann ja nur toll werden. Und dass der Welpe dir als allererstes dein ganzes Leben auf links dreht, dass du Tag und Nacht nur noch Terror erlebst, weil der dir am Tag die Hölle heiß macht und nachts hast du Sorge, weil du jetzt schon wieder am Wochenende in der Tierklinik warst, weil er dies oder jenes gefressen hat. Das zieht sich ja vom Welpenalter, wo du die ganze Babykacker-Sache wieder durchmachst, bis hin übers Junghundealter mit Pubertät und Widersprüchen, Konflikten, Hund weiß nichts mehr von allem und bis ins... Nein, das wird keine rosa Wolke.
Total.
Das wird total toll. Das wird super, wenn du dich gut darauf einstellst und wenn du sagst, du willst den Kampf kämpfen und du willst das Verhältnis aufbauen und du willst durch all das durch. Und jetzt seien wir ehrlich, als Eltern von Kindern geht es uns ja nun nicht anders. Es ist ja nicht so, dass wir da durchspazieren. Und das, obwohl es das Normalste und Natürlichste der Welt ist. Und wir haben eigentlich theoretisch alle Anlagen dafür, dass wir damit zurechtkommen. Und trotzdem gehen wir durch Höhen und Tiefen als Eltern von Kindern und natürlich auch als Hundehalter von Hundewelpen, die Prozesse durchlaufen, die sich entwickeln auf verschiedene Arten, die Ideen haben, die Sachen. Es sind Verhältnisse, es sind Lebewesen und da weißt du nie, was passiert und darauf musst du dich einstellen. Und ich glaube, das Gefährlichste, was passieren kann, ist zu denken, dass das alles laufen wird wie im Film. Das wird es nämlich ziemlich wahrscheinlich nicht. Manchmal passiert das. Es gibt so Fälle, ja. Ich habe auch so Fälle manchmal in der Hundeschule, wo die Leute nur Herzchen in den Augen haben und alles ist super, aber die sind tatsächlich absolut in der Minderheit. Und das ist etwas, was wir im Hinterkopf haben müssen. Es kann in alle Richtungen gehen und es wird vielleicht hart. Was ich als Sarah und als Hundetrainerin sagen kann am Ende, wenn du dich drauf einlässt, wird es richtig gut. Das kann, egal welchen Verlauf es hat, egal was du da mitbringst, was der Hund mitbringt, es kann super cool werden. Es wird aber bestimmt auch anstrengend. Manchmal. Nicht immer. Jetzt klingt das ja so, als wäre Hundehaltung irgendwie voll schlimm. Das will ich damit nicht sagen, ne? Aber du verstehst schon, wie ich meine. Und wenn du denkst, dass du deinem 80-jährigen Vater einen Hund mitbringst, oder deiner Mutter, ist ja egal, damit die nochmal irgendwie was Cooles erlebt oder nochmal zu neuem Leben erblüht. Denk nochmal drüber nach. Könnte auch anders laufen. Geh lieber mal ins Tierheim und hol mal einen ganz gechillten Couch-Potato. Das passt auf jeden Fall besser.
Ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Das ist im Grunde genommen perfekt als Ausstieg, um das nochmal sacken zu lassen, alles.
Hol einen alten Hund für einen alten Menschen.
Genau, genau. Sehr gut.
Wo wir beim Thema Hundealtersheim wären, ne? Da steht ja noch das Ding. Ja. Ich hab das noch im Kopf.
Das da sollten wir da vielleicht mal weiter drauf rumdenken.
Ja, ich werde ja auch nicht jünger, ne?
Ich auch nicht, merke ich gerade. Mein Bart wird langsam grau. Das ist auch nicht so richtig schön. Ja,
es wird Zeit für Rentnerhunde. Nein, noch nicht.
Obacht.
Obacht. Nein, Obacht. Noch nicht.
Vorsicht, sehr dünnes Eis. Sarah, ich danke dir für heute. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen, frischen Folge der Will nicht nur spielen.
Da freue ich mich drauf. Bis nächste Woche, Mike.
Bis dann, du. Tschüss.
Ciao.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.